jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und/oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde.
Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen-and-Paper-Kampagne im Vampire die Maskerade-Universum. Folge 11. Seelenfresser. Unsterblichkeit hat einen hohen Preis. Der Vampirfluch einen noch viel höheren. Als nachtwandelnde Kreatur, ohne je an natürlichem Alter zu sterben, durchstreifte sie Ländereien, Zeiten und Kulturen. Ihr Erschaffer war ein sowohl effizienter als auch ein grausamer Mann. Es kommt eben darauf an, von welchem Standpunkt man es betrachtet. Sie hat ihm viel zu verdanken, nicht nur das Leben als Blutsverwandte, sondern auch die Fähigkeiten, unter den anderen Vampiren zu überdauern. Nur spielt es keine Rolle, wie gut sie in Diplomatie, Politik oder einfach nur im Kampf gegen andere Vampire war. Gegen eines konnte sie nichts entgegensetzen: das, was die Zeit mit einer unsterblichen Kreatur macht. Ihr Verstand ist auf so etwas nicht vorbereitet gewesen. Wie auch? Wie andere Ahnen es treffen, so spürte sie es auch. Der Schlaf des Alters. Irgendwann, so scheint es, trifft es wohl jeden Blutsverwandten, der lange genug auf der Erde wandelt. Sie legte sich an einem vermeintlich sicheren Ort zur Ruhe, überdauerte die Zeit und hoffte auf ein Erwachen bei klarerem Verstand. Jahreszeiten überflogen ihre Ruhestätte. Zivilisationen bauten Gebäude auf, rissen sie wieder ab. Kulturen kamen und gingen. Von ganz tief unten drang ein Gefühl hoch. Ihr Unterbewusstsein wurde gekitzelt. Da ist etwas. Ein Wille. Ein Wunsch, eine Motivation. Ihr untoter Körper war noch nicht so weit, ihr Verstand schon. Der Schleier des Schlafs der Ahnen verflog nach und nach. Sie griff nach dem Bewusstsein anderer, nach willigen und auch unwilligen Opfern, nach neuen Marionetten. Da, ihr Verstand streifte jemand. Und noch jemand. Ihre Zeit wird kommen. Ein weiteres Mal. Jedoch können auch Pläne der Alten fehlschlagen. Nur hat sie nicht gerechnet, dass es von ihm kommt. Er sollte der Bote sein. Die Verlockung und Macht übermannte ihn. Und er sucht nun seinen eigenen Weg. Das darf nicht sein. Sie spürt es. Sie spürt es bei ihm. Und er nähert sich. Wie schrecklich ist das Erwachen nach so langer Zeit. Die Augen schlagen auf und es ist dunkel. Über ihr fester Stein, über dem Stein feste Erde. Sie muss raus. Es ist an der Zeit. Sie fahren zügig durch die Stadt zum Bahnhof, während sie weiter wilde Theorien und Mutmaßungen austauschen.
Wenn wir unterwegs noch irgendwo einen Snack zu uns nehmen, ey Leute, ich hab echt
Hunger. Nein, wir können keinen Snack zu uns nehmen, da ist gerade irgendein Kampf im Gange.
Ja, wir müssen...
Komm ganz schnell.
Ja, wir können nicht.
Prioritäten setzen.
Das ist irgendwer, ob es jetzt die Anarchen sind oder ob es Lukas oder der Sabbat sind oder alle zusammen. Auf jeden Fall ist der Sheriff da gerade und kämpft offensichtlich.
Ja, wir müssen uns darum kümmern. Und Nord, vielleicht ist es. Gibt es einen Nordeingang beim Hauptbahnhof?
Nein, also ich habe gegoogelt, es gibt einen Hauptbahnhof Nord, das ist der U-Bahnhof.
Das aber ist Nordeingang gibt es nicht am Hauptbahnhof.
Es gibt die U-Bahn-Station. Die U-Bahn-Station heißt Hauptbahnhof Süd.
Es gibt zwei. Es gibt auch Hauptbahnhof Nord, das ist auch U-Bahn. Und das Schöne ist, da fällt mir auch sofort ein, weil das auch in meinen Bereich fällt, dass dort zwei Stollen gebaut wurden, die niemals, oder Röhren vielmehr, die niemals benutzt wurden in den 70er Jahren und die heute durch Gitter abgesperrt sind, und in der nördlichen Röhre ist eine Kunstinstallation. Deswegen weiß ich das auch so genau, aber beide Röhren, vor allem die andere, eignen sich natürlich wahrscheinlich besonders gut für irgendwelche Vampire.
Ja, aber das klingt für mich möglicherweise nach einem Zusammenhang.
Ja, dann suchen wir da am besten. Ich meine, er könnte ja auch mit diesem... Das kann ja alles kein Zufall sein. Das muss doch mit diesem Grab und dem alten Friedhof und dieser möglichen Diablerie und dieser vielleicht alten schlafenden Vampirin zu tun haben, oder?
Natürlich. Das ist ja... Früher war das ja der Friedhof, auf dem sie gelegen hat. Und wir dachten, sie könnte dann nicht mehr sein, weil jetzt inzwischen der Hauptbahnhof da ist. Aber vielleicht haben da irgendwelche Verbündete von ihr dafür gesorgt, dass sie trotzdem dort bleiben konnte. Ja, und jetzt ist sie immer noch da.
Ich meine, je nachdem, welchem Clan, welche Talente sie hat, schläft sie eventuell tief in der Erde vergraben.
Nee, wenn sie da tief in der Erde vergraben schläft, dann muss sie ja nichts fürchten. Ich denke eher, dass sie da nicht so tief ist. Sie ist auch 1801 schon beinahe von irgendjemandem diableriert worden. Übrigens äußerst unklug, dass sie dann da geblieben ist. Mal abgesehen davon, dass es sowieso sehr geschmacklos ist, auf dem Friedhof zu liegen.
Naja, vielleicht war sie so schwer verletzt, dass sie in Tupor verfallen ist. Und
ja, sie hatte ja Verbündete, die hätten sie doch auch irgendwo anders hinbringen können.
Ja, ich meine, alles, das ist schon so lange her, keine Ahnung. Von damals sind nicht mehr viele hier übrig in Hamburg, vielleicht noch einer.
Und ist auch egal. Nicht. Jetzt in diesem Moment haben wir erstmal die Gegenwart, mit der wir klarkommen müssen.
Einen Parkplatz auf die Schnelle am Hamburger Bahnhof zu finden, ist unmöglich. Daher nutzt Nick den erstbesten freien Platz. Das Auto steht kaum, da springen Jeremiah und Adriana auch schon hinaus, dicht gefolgt von Nick und Richard. In der Halle angekommen, braucht sich Adriana nicht zu orientieren. Sie weiß genau, wo sich die Röhre befindet, welche für die Kunst hin und wieder genutzt wird. Das ist ihr Ziel. Und so rennt sie zielstrebig in diese Richtung. Die anderen drei direkt hinter ihr. Sorgenvolle Erkenntnis steigt in ihnen hoch, als sie sich dem Eingang dieser Röhre nähern. Um diese Zeit sollte der Zugang verschlossen sein. Was die Geißel sehen, ist jedoch das geöffnete Gatter. Adriana lässt die anderen an sich vorbeiziehen, um in deren Rücken und in der Dunkelheit der Röhre sich zu verhüllen. Einige Meter weiter entdecken sie auf dem Boden den Körper eines Sicherheitsmannes. Neben ihm klafft ein großes Loch in der Wand. Richard erkennt schnell, dass der Mann mit einer langen Klinge tödlich verwundet wurde. Daraufhin tauschen sie wissende Blicke aus, fokussieren den Durchbruch in der Wand und eilen hindurch. Dahinter rennen sie durch einen Wartungszugang, der nie komplett fertiggestellt wurde. Nur die Restbeleuchtung aus der Röhre erhält diesen Weg und große Teile der Wand sind rudimentär verputzt. Sofort beginnen Nicks Augen rot zu leuchten, während die anderen, die über die Vampirkräfte verfügen, ihre Sinne schärfen. Nick rennt zielsicher durch den dunklen Tunnel. Die anderen stolpern mehr oder weniger erfolgreich hinterher.
Vorsicht, hier geht es seitlich, links, seitlich nach unten. Das ist auch geöffnet.
Schnell erkennt der Gangrel, dass das Loch vor kurzem grob im Boden eingeschlagen wurde. Sofort lässt sich Nick fallen.
Kaum hat er Platz gemacht, lassen sich die anderen auch fallen. Nick ist der Einzige, der einigermaßen klar sehen kann, während die anderen sich in totaler Finsternis befinden. Richard holt sein Handy raus und nutzt die integrierte Taschenlampe. Das kühle Licht erhält die kleine Aushöhlung in einem gespenstischen Schein. Nick hat bereits eine weitere Aushöhlung im Boden entdeckt. In dieser ist ein Teil eines alten Steinsarkophags zu sehen. Der Deckel ist zerstört und der Sarkophag leer. Mit fokussierten Augen und mystischer Wahrnehmung schauen sich die vier um. Sie suchen nach Spuren, Hinweisen, nach irgendetwas. Sie entdecken nichts. Einer Eingebung folgend, streckt Nick langsam seine Hand aus. Sein Ziel? Der Boden des Sarkophags. Die anderen drei beobachten ihn dabei. Die Zeit scheint still zu stehen. Als hole sie Luft für ihr letztes Aufbegehren. Der Schrei kommt eindeutig von außerhalb dieser kleinen Höhle. Nick handelt als erster und eilt zurück. Die anderen folgen dank Richards Handylicht dicht auf. Kaum sind sie aus dem Loch nach oben zurückgeklettert, erkennen sie ein flackerndes Licht aus der entgegengesetzten Richtung, aus der sie gekommen waren. Nick sprintet auch schon los. Dieser Gang endet schließlich an einer weiteren U-Bahn-Station. Die ist allerdings offensichtlich nie fertiggestellt worden. Nur kalter Stein und ein halbfertiges Gleis. Das flackernde Licht wird deutlicher und stammt eindeutig aus einem der U-Bahn-Röhren. Auf dem Gleis steht ein alter Waggon. Ein brennender alter Waggon. Von dort her stammt auch der Schrei. Der Schrei, der sich nun wiederholt. Doch dies war nicht der Grund, weswegen die Geißel innehalten. Sie sehen eine unbekannte Frau vor dem brennenden Waggon stehen. Um sie herum auf dem Boden liegen die leblosen Körper weiterer Sicherheitsleute, die scheinbar aufgrund der Ereignisse hierher gerannt sind. Die Frau streckt ihre Arme aus, woraufhin ein Wirbelwind entsteht, der die Innereien, Blutlachen und Körperreste aufnimmt und kreisförmig zu der Frau zieht. Der Körper der Frau nimmt all dies auf. Dabei wirkt sie wie eine Blutsverwandte, die ihren Hunger stillt. Befriedigt, erleichtert, gestärkt. Die Geißel sind wie gelähmt von diesem Anblick. Erst die Schreie, welche langsam in die Ohren und in den Verstand der vier dringt, bringt sie dazu zu handeln. Sie erblicken die Quelle des Schreis. Der schwer verletzte Sheriff Johann Oskar Abendroth.
Das ist bestimmt Tara.
Adriana schaut sich hektisch nach irgendwelchen Feuerlöschern um. Während Nick und Jeremiah sich kampfbereit machen, versucht Richard, die Dame zu analysieren. In diesem Moment bemerkt die Frau die vier Blutsverwandte und sie beginnt sich aufzulösen, nebulöser zu werden. Erneut reagiert Nick als erster und spurtet los, um sie noch irgendwie zu packen. Jeremiah wartet taktisch ab und Richard, von seinem Wissensdurst angeleitet, spurtet mit, um sie ebenfalls zu packen. Richard scheitert vollends bei seinem Versuch. Nick erwischt sie, doch leider zu spät. Seine Hände huschen bereits durch ihren sich auflösenden Körper hindurch. Dort, wo sie eben noch gestanden hatte, ist nun dichter Nebel. Adriana hingegen eilt zum Sheriff, nachdem sie keinen Feuerlöscher gefunden hat. Johann Oskar Abendroth zieht sich hervor. Er ist offensichtlich nicht nur schwer verwundet, sondern auch dem Tier sehr nahe. Trotz des lodernden Feuers gelang es der entschlossenen Adriana, sich zum Sheriff hinzukämpfen. Nachdem die anderen drei Geißel keine Chance mehr sehen, den Nebel anzugreifen, versuchen sie nun, Adriana dabei zu unterstützen, den Sheriff zu retten. Doch sie leiden mehr unter dem Fluch der Kainskinder, der rasenden Angst vor dem Feuer, dem Rötschreck. Nur Richard gelingt es, sich ebenfalls zusammenzureißen. Und gemeinsam mit Adriana ziehen sie den Sheriff vom Feuer weg. Sie klopfen wagemutig die kleinen Flammen vom Sheriff ab, ständig darum kämpfend, nicht selber dem Tier zu verfallen und davon zu rennen.
Dick, kannst du den Sheriff tragen? Wir müssen Lukas finden.
Ja.
Der Sheriff ist zu schwer verwundet, um seinen Stolz zu bewahren, und lässt sich vom Gangwill tragen. Die anderen eilen bereits in die Richtung, in welcher der Nebel verschwunden ist. Der Nebel bewegt sich nur langsam, weswegen die Geißeln schnell aufschließen können und rufen ihr hinterher.
Warte auf uns, wir können dir helfen. Wir kennen uns in dieser Welt aus. Wir führen dich ein.
Frau Tara, wir sind auf der Suche nach dem Nosferatu mit dem Schwert. Wir können uns zusammentun. Wir wollen ihm das Handwerk legen.
Sowohl behält der Nebel das Tempo bei, als auch, dass sich nun jede Hoffnung der Geißel, sie zu erwischen, verflüchtigt. Der Nebel schwebt dorthin, wohin die vier Blutsverwandte mit ihren festen Körpern nicht gelangen. In die Ritzen der Lüftungsschlitze.
Hat keinen Sinn mehr, bringen wir den Sheriff hier raus.
Ja, weil Lukas ist hier immer noch irgendwo unterwegs.
Der wird auch nicht durch Lüftungsanlagen raus können. Ich meine, wir können ja jetzt erstmal hier lang und schauen, ob am Ende irgendwo Lukas steckt, aber wer weiß, wo der inzwischen hin ist.
Die Geißel Hamburgs rennen vom Feuer weg. Sie haben keine Ahnung, wo Lukas ist. Sie können nicht abschätzen, wohin die unbekannte Vampirin, die sich in Nebel verwandelt hat, verschwindet. Und sie müssen den Sheriff in Sicherheit bringen. Das ist der Moment, in dem Adriana das Schicksal der Sterne anzapft. Sie lässt sich schnell in ihre Trance verfallen, um eine Vision, eine Vorahnung zu erhalten, um das Wissen, das vielen unbekannt ist, anzuzapfen und die Wahrheit zu verstehen. Die Geduld der anderen wird überstrapaziert, als sie auf ihre Malkavianerin warten, bis diese wieder zu sich kommt. Nick ist der Erste, der reagiert und nun weiterrennt.
Ja, wartet.
Ich sehe schon was.
Was siehst du? Ja, aber hier ist es nicht hell. Wir müssen ins Helle. Nein, wir müssen zurück ins Helle. Ja.
Ach so?
Weil helles Licht auf Porzellan fällt.
Was?
Helles Licht auf Porzellan und Blut. Und da müssen wir hin, da ist der Kampf. Also, wo ist hier Licht? Wo ist Porzellan?
Ich habe keine Ahnung, wo Porzellan ist. Wir haben kein Porzellan gesehen, als wir rein sind, oder?
Porzellan? Das Museum für Kunst und Gewerbe führt Porzellanartefakte. Das ist in der Nähe von hier. Aber ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
Aber diese Tafeln sind kein Porzellan an der Wand, oder?
Tafeln?
Also das sind Kacheln und oben sind noch so... Jedenfalls Licht. Also das Licht da war, das weiß ich genau. Und hier ist kein Licht.
Dann zurück zu den...
Gut, wir können zurückgehen, da wo wir schon mal waren und wissen, wo Licht ist. Es kann natürlich sein, dass am Ende des Ganges hier irgendwo Licht ist oder da, wo... Jeremiah hingerannt ist, wissen wir ja nicht.
In diesem Moment, als sei es die Bestätigung des Schicksals, hören sie Schreie. Viele Schreie. Als ob eine Menschenmenge in einem gemeinschaftlichen, chaotischen Schrei einstimmt, um die Antwort des Schicksals der Malkavianerin entgegenzurufen.
Ich wusste es. Ein Massaker. Wir müssen schnell hin.
Ja, aber wie denn?
Lukas kämpft gegen den Sabbat.
Nun wird es auch den anderen klar, etwas Schreckliches ist geschehen. Dort, wo sich die Menschen Hamburgs aufhalten, wenn sie auf ihre U-Bahn-Züge warten.
Mein Gott.
Und Lukas ist die schlimmere Bedrohung, wenn ich es euch... Lukas muss auf jeden Fall aufgehalten werden. Nicht, dass der Sabbat nicht auch böse wäre, aber Lukas ist schlimmer.
In Anbetracht der Situation sucht Nick auf dem Weg dorthin eine Stelle, wo er den Sheriff einigermaßen sicher ablegen kann. Mit ihm auf den Schultern ist der Gangwill zu sehr eingeschränkt. Der Sheriff fängt Nicks Blick auf. Für einen kurzen Moment sehen sich die beiden an und wissen umeinander, ohne auch nur irgendein Wort zu sagen. Dann sprinten die vier Geißel dorthin, wo das Chaos ausgebrochen ist. Als sie in der öffentlichen Station ankommen, offenbart sich ihnen das Chaos, vermengt mit Drama. Ein großer Haufen an Menschen flüchtet an ihnen vorbei, den Ausgang anvisiert. Von dort, woher die Menschen gerannt kamen, sehen die vier Geißel zwei Blutsverwandte gegenüberstehen. Die Frau, die zuvor unten sich in Nebel aufgelöst hatte. Diejenige, die mit mystischen Kräften Innereien und Blut um sich hat kreisen lassen und sich davon ernährt, ihren vampirischen Hunger stillte. Diejenige, von denen die vier Geißel vermuten, dass es sich dabei um Tara handelt, eine alte Vampirin, die seit Jahrhunderten unter Hamburg in Starre lag. Ihr gegenüber hirscht sich Lukas an, der Nosferatu, dem die Geißel schon seit Nächten auf der Spur sind. Der Anarch, welcher sein eigenes Klüngel zum Angriff auf das Elysium angestachelt hat, nur um in Besitz dieses Schwertes zu kommen. Das Schwert, welches er entschlossen trägt. Inmitten der U-Bahn-Station stehen sich diese Kreaturen gegenüber, beide entschlossen, den jeweils anderen zu vernichten. Die wenigen Menschen, die genügend Mut oder Dummheit besitzen, hier zu bleiben, stehen im großen Abstand drumherum und filmen alles mit ihren Handys. Die Eskalation ist unaufhaltsam. Als erstes reagiert Nick. Er stürmt vor und versucht, Lukas zu packen. Adriana hingegen rennt geistesgegenwärtig zum nächsten Notalarm und betätigt diesen, während Richard versucht, auf Lukas einzureden.
Hör auf, mit dem Schwert zu kämpfen! Ich habe das Buch noch weiter untersucht. Es barg eine geheime Botschaft. Sie warnt dich. Du wirst verzehrt werden.
Lukas scheint sich davon nicht ablenken zu lassen. Doch vielleicht reichte das aus, wodurch er den nahenden Nick nicht bemerkte, der ihn nun von hinten packt. Tara, scheinbar ihrem Tier verfallen, schlägt weiter wild auf den Nosferatu ein. Leider ist die Neugierde größer als der Überlebenswille. Oder weil Adriana einfach nicht überzeugend genug war. Die Schaulustigen bleiben weiter dort. Wenn auch im vorsichtigen Abstand. Doch sie und ihre Aufnahmen zerstören mit jeder weiteren Sekunde die Maskerade. Richard erkennt, dass er im Kampf nicht viel dazu beitragen kann. Er erkennt die Gefährdung der Maskerade und den hilflosen Versuch Adrianas, die Menschenmenge zu verscheuchen.
Seid ihr denn alle bescheuert, hier die Handys zu zücken? Hier wird gleich alles in Brand gehen. Geht zu den Ausgängen raus. Lauft, lauft um euer Leben. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr hier noch weiter drinnen verweilt.
Jeremiah eilt zu Nick, Lukas und Tara. Der Gangrel hat noch immer Lukas im festen Griff, während Tara ihre Taktik ändert. Scheinbar ist sie doch nicht vom Tier eingenommen, wie zuerst vermutet. Nun greift sie mit geschickten Bewegungen, die sie über Jahrzehnte immer wieder einstudiert hatte, nach der Waffenhand des Nosferatu. Nick schaut Tara an, als er zu spät erkennt, was sie vorhat. Sie erwidert seinen Blick mit einem siegessicheren Grinsen. Dann hat sie Lukas Hand so sehr verdreht, dass er vor Schmerzen den Schwertgriff loslässt. Doch anstelle eines metallenen Poltern auf dem Boden sieht Nick, wie Tara mit ihren zierlichen Fingern das Schwert packt und an sich nimmt. Der Tremere Richard hingegen unterstützt weiterhin Adrianas Plan, irgendwie die Menschenmenge zu verjagen. Seine theatralische Rede hat nicht viel gebracht. So nutzt er nun die Macht der Vampire, mittels Beherrschung den schwachen Willen zu unterwerfen. Er schnappt sich den erstbesten Menschen, blickt ihm tief in die Augen und sagt in einem herrschenden Tonfall:
Lauf zum Ausgang.
Adriana greift nun geistesgegenwärtig in ihre Jacke und zieht die Pistole. Nick sieht sich stattdessen einer neuen Gefahr gegenüber. Vor sich hat er Lukas, der weiterhin gegen seinen Griff ankämpft. Davor steht Tara. Sie holt mit dem Schwert aus, um einen verheerenden Schlag auf die beiden zu entlassen. Der Gangrel nimmt all seine Kraft zusammen und versucht, Lukas vorzustoßen, um ihn und sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch hat er nicht mit der gefürchteten Kraft der Nosferatu gerechnet. Der Clan ist nicht nur für ihre Fähigkeit bekannt, Tiere zu beeinflussen oder sich im Schatten zu verstecken. Sie verfügen auch über immense Stärke. Nick spürt, wie er von Lukas zurückgedrängt wird. Gerade so viel, dass die Schwertspitze um Haaresbreite an der Kehle Lukas vorbeischwirrt. In diesem Augenblick schnellt Jeremiah hervor und stößt mit seinem Dolch auf die Waffenhand Taras. Kurz bevor sein Dolch ihre Hand trifft, macht sie einen Schritt beiseite. Jeremiahs Dolch schnellt ins Leere, sein Schwung sorgt dafür, dass er einen halben Schritt zu viel nach vorne fällt. Tara hingegen nutzt ihren Seitwärtsschritt und schwingt das Schwert zu einem zweiten Hieb und trifft den Banu Haki. Die mystische Klinge schmiegt sich brennend in das untote Fleisch des Vampirs und Jeremiah schreit vor Schmerzen auf. Gleichzeitig spürt er, wie die Klinge sich an seinem Blut labt, es in sich aufnimmt. Nick, der erkennt, dass es keinen Sinn macht, Lukas auf Tara zu stoßen, zieht den Nosferatu nun weg, denn er möchte genauso wenig vom Schwert getroffen werden. Dies gelingt ihm, da auch Lukas in die Richtung will. Unglücklicherweise konnte Lukas diese Bewegung ausnutzen, um sich endlich aus dem Griff des Gangrels zu befreien. Währenddessen haben es Adriana und Richard geschafft, die Menschenmenge zu verjagen. Mittels den Warnschüssen der Beherrschung und ihren Rufen stürmen die Schaulustigen die Ausgänge. Nick muss sich nun seinerseits entscheiden, geht er weiter auf den Nosferatu zu oder attackiert er Tara, die mit dem Schwert bewaffnet ist. Dieser kurze Moment des Zögerns brachte Jeremiah den nötigen Vorsprung. Mit geschickter Bewegung lässt er sein Dolch von der Hand seines verletzten Arms in seine andere wechseln und sticht erneut zu. Wieder auf den Waffenarm Taras. Und dieses Mal trifft er. Das Schwert fällt klappernd zu Boden. Ein kurzer Augenblick der Anspannung breitet sich aus. Alle blicken auf das am Boden liegende Schwert. Lukas, Nick und Tara stehen drumherum. Adriana und Richard eilen bereits herbei und unterliegen auch der Versuchung, das Schwert zu greifen. Um es entweder selbst im Kampf zu nutzen oder um es vor den Feinden zu sichern. Richard, Lukas und Adriana reagieren am schnellsten. Sie greifen gierig nach dem Schwertgriff. Nick und Jeremiah halten Tara davon ab, ebenfalls das Schwert packen zu können. Die drei rangeln miteinander, bis Nick es schafft, seine Fänge in den Arm der Frau zu schlagen. Das mächtige Blut, die Vitae eines alten Kainskindes, strömt wie flüssiges Öl die Kehle des Gangrel hinab. Alle drei bemerken nicht, dass Adriana den Griff um das Schwert gewonnen hat. Doch zu welchem Preis? Richards und Lukas Hände greifen ins Leere, während sich Adriana aufrichtet mit dem mystischen Schwert in der Hand. Ihr Blick spricht Bände. Das Tier, das die ganze Zeit unterschwellig mitschwamm, bricht nun aus. Adrianas Verstand entschwindet und wechselt in die höheren Sphären. Das Blut Malkavs strömt nun noch stärker durch ihre Adern, zusammen mit der Energie des mächtigen Schwertes in der Hand.
Adriana, du bist Herrin deiner selbst. Du bist nicht dieser Geist des Schwertes. Du bist du selbst. Und du bist Herrin des Schwertes und nicht umgekehrt.
Er hat recht, denkt sich Adriana. Fest entschlossen und vom Tier übermannt, etwas zu zerstören, geht sie auf Tara zu. Das Schwert erhoben. Tara versucht, sowohl Nick und auch Jeremiah von sich abzuhalten. Es gelingt ihr, sich aus den Fängen Nicks zu befreien und Jeremiah ins Leere beißen zu lassen. Dafür sieht sie nicht, das Schwert auf sie zukommen. So sehr einige Vampire das Tier in ihrem Inneren verfluchen, so kann es in Zeiten der Not zu ungeahnten Handlungen führen. Die Malkavianerin wird vom Chaos der Sterne erfüllt, von der Weisheit des Schicksals. Gestärkt durch das Vampirblut und in den Händen dieses vorzüglich geschmiedete Schwert mit all seiner mystischen Macht. Die angeschlagene Tara kann dem nichts mehr entgegensetzen. Die Klinge schneidet sich durch das untote Fleisch einer alten Vampirin. Sofort setzt die Waffe ihre mystischen Kräfte frei. Sie hinterlässt Schmerzen wie Feuer im Fleisch Taras. Und sie zerrt an ihrem Blut. Doch Nick hat bereits den letzten Tropfen getrunken. Da ist kein Blut mehr. Stattdessen zehrt es nun an der Seele der Vampirin. Die Macht, die Erinnerung. Die Seele wandert durch die Klinge hinauf zum Griff. Weiter zu Adrianas Händen. Es durchzieht ihre Haut, kriecht ihre Finger empor, erfüllt ihren Körper. Augenblicke der Vergangenheit blitzen vor ihrem geistigen Auge auf. Sie fühlt die Macht der Ahnen, all das in einem Wimpernschlag. Geistesgegenwärtig zieht sie die Klinge aus dem Fleisch. Kurz übermannt von dem Erlebnis, blickt sie schließlich Lukas an.
Erklär es mir.
Mit dem Schwert in der Hand geht sie langsam auf Lukas zu. Mit einem fordernden Blick, als auch mit dem inneren Kampf gegen das Tier. Die anderen drei Geißel bemerken und vor allem hören sie nicht, was Adriana und Lukas miteinander sagen. Sie kämpfen weiter um die am Boden liegende Tara. Drei Blutsverwandte voller Hunger, voller Hass. Richard ist der Einzige, der noch bei Sinnen ist, doch erfordert sein Ziel seine volle Konzentration. Der Tremere ist nicht fähig im Umgang mit Waffen und im Kampf. Dennoch versucht er Tara zu flocken. Nick beißt ein zweites Mal in das Fleisch. Jeremiah macht es ihm gleich. Richard misslang seinen Flockangriff. Der Tremere zögert kurz, um es ein zweites Mal zu versuchen. Doch seine beiden Geißelkollegen liegen mit ihrem Körper über Tara. Dann wurde Tara genügend Schaden zugefügt. Ihr altes, untotes Fleisch kann dem nichts mehr entgegensetzen. Sie hat kein Blut mehr, um auf die Kräfte als Vampirin zurückzugreifen. Sie stirbt den endgültigen Tod. In Sekundenbruchteile zerfällt ihr Körper zu Asche. Der Körper, den der Vampirfluch über Jahrhunderte am Leben hielt. So wie dieser zu Asche zerfällt, verflüchtigt sich auch der Fluch Kains. Den drei Männern wird die Situation langsam gewahr und sie schauen sich um. Wo ist Adriana? Sie steht noch immer mit dem Schwert auf Lukas gerichtet und hört ihm zu, wie er sich ihr erklärt.
Wir müssen gehen. Die Polizei wird kommen, wir müssen den Sheriff holen und wir müssen hier weg.
Du hast recht, Nick.
Lass uns gehen, schnell.
Nachdem sich Nick umgedreht hat und zum Sheriff rennt, schwingt Adriana das Schwert hoch über ihren Kopf, um es gekonnt auf Lukas hinabsausen zu lassen. Die zwei übrig gebliebenen Geißel blicken entsetzt mit offenen Augen über die kompetente Bewegung. Der schmerzerfüllte Schrei Lukas unterstreicht den Treffer. Und sofort spürt Adriana das Blut ihres Opfers durch die Klinge in ihren Körper wandern. Lukas taumelt zurück, seine angstverzerrten Augen auf Adriana gerichtet, die schon zum zweiten Schlag ausholt. Der erste Hieb traf vielleicht so gut, weil sie den Überraschungsmoment auf ihrer Seite hatte. Der zweite Hieb zollt jedoch von jahrelangem Training. Die Klinge rast auf Lukas zu und trifft ihn schwer. So Sofort zieht die Macht des Schwertes an Lukas Blut, an seiner Seele. Der Nosferatu bricht unter dem Hieb zu Boden. Allerdings zieht Adriana das Schwert dieses Mal nicht raus. Sie spürt die Macht durch das Schwert strömen. Lukas Körper verdorrt auf mystische Weise. Adriana hingegen wirkt einen Hauch monströser, mächtiger. Richard erahnt sofort, was geschehen ist, was Adriana mit dem Schwert getan hat.
Du wirst dich dafür verantworten müssen, Adriana.
Das ist mir klar.
Doch jetzt müssen wir hier erst einmal weg.
Adriana wickelt das Schwert in ihre Jacke und rennt Jeremiah und Richard hinterher. Doch nutzt sie wie gewohnt, vielleicht auch schon instinktiv, ihre Verdunkelung. Sie verlassen so schnell wie möglich den Bahnhof. Nick hat den Sheriff geholt und eilt bereits zum Auto. Schließlich kommen sie dort an. Nick hieft behutsam Johann Oskar Abendroth ins Auto. Allerdings finden sich nur Jeremiah, Richard und Nick dort ein. Jegliche Spur von Adriana und dem Schwert fehlt.
Wie beunruhigend.
Ja, ja. Aber wir müssen jetzt erstmal den Sheriff hier wegbringen. Am besten fahren wir zu unserem Unterschlupf.
Die ganze Fahrt über blieben sie still. Bei ihrer gemeinsamen Zuflucht angekommen, helfen sie dem Sheriff mit hinein und berichten ihm im Innern über die Ereignisse. Jetzt bekommen sie auch einen besseren Blick auf die Wunden, welche Johann Oskar Abendroth davongetragen hatte. Ein Großteil sind Brandwunden, doch sind auch deutliche Spuren von feingliedrigen Krallen zu sehen. Nicht die typischen Verletzungen, wie sie von den tierischen Waffen der Gengwill bekannt sind. Dennoch schwer genug, dass diese tiefe Schnittwunden hinterließen. Sofort springen sie alle auf, als die Tür zu ihrer Zuflucht geöffnet wird. Adriana tritt herein.
Wo warst du?
Warum bist du einfach weggelaufen?
Ich bin nicht weggelaufen. Ich habe noch jemanden getroffen. Das Schwert musste in sichere Hände übergeben werden.
Das Schwert ist nicht bei dir?
Du hast das Schwert nicht mehr.
Du hast es.
Bist du verrückt geworden?
Verdammt.
Wen hättet ihr denn mit dem Schwert betrauen wollen?
Wer hätte es vernichtet? Eine Schmiede aufgesucht, eingeschmolzen? Nein.
Natürlich, das muss in fachkundige Hände.
Ach, Richard, halt den Mund.
Nein, das ist total schlimm. Das ist ein Verlust für die Wissenschaft.
Scheiß auf die Wissenschaft, das ist so gefährlich. Wo ist es?
Seht ihr? Genau deshalb.
Wo ist es? Es muss vernichtet werden.
Es ist nicht mehr hier. Es ist in Sicherheit. Es wird nicht mehr für Untaten sorgen.
Es wurde vorher auch gedacht, wahrscheinlich, es wäre in Sicherheit. Es gehört vernichtet, kontrolliert vernichtet.
Nein, vernichtet. Auf jeden Fall vernichtet. Nicht.
Wahrscheinlich hat sie recht. Wir hätten uns nur darüber gestritten. Vielleicht sogar gegenseitig vernichtet.
Wir hätten uns nicht gestritten. Wir hätten es genommen und hätten es vernichtet.
Hättet ihr nicht.
Doch.
Es wäre jemand anderes gekommen. Vielleicht der Sheriff. Vielleicht sonst jemand, der gesagt hätte, nein, es muss erforscht werden. Und dann wäre es doch wieder in die falschen Hände geraten.
So, und wo ist es jetzt? Es ist jetzt in der Hand von
wem? Es ist egal, in welcher Hand. Es gibt immer...
Dem Gärtner? Ist es der Gärtner?
Ich werde nicht sagen, wo es ist.
Es war trotzdem nicht richtig, was du getan hast, Adriana. Das weißt du schon.
Ich weiß es, ja. Mhm. Es musste getan werden.
Das wirklich notwendig war?
Es war notwendig.
Wirklich?
Es war notwendig.
Und warum?
Er war ebenso böse wie sie. Böse kämpft gegen böse. Die Aufgabe wäre nicht beendet gewesen, wenn wir ihn nicht auch getötet hätten.
Es wäre die Aufgabe gewesen des Sheriffs, darüber zu entscheiden, was mit ihm passiert.
Wir hätten ihn noch befragen müssen.
Er war nicht in der Lage.
Das war 30 Sekunden lang.
Ich habe ihn schon befragt.
Und Adriana, das, was du getan hast, ich glaube, der ein oder andere würde das auch als böse bezeichnen.
Es gibt immer kurzsichtige Leute.
Ich glaube, es ist schwer, noch auseinanderzuhalten, was gut oder was böse ist in diesem Fall. Doch ich glaube, dir alleine hätte dieses Urteil nicht zugestanden.
Es war auch nicht mein Urteil alleine.
Also das Schwert wer hatte mitentschieden, dass du entsprechend ihn vernichtest?
Das Universum, Jeremiah.
Das Universum.
Das Schicksal. Es gibt keinen Zufall. Es gibt nichts, was alleine passiert, ohne andere Dinge.
Jeder ist seines eigenen Schicksals, ja.
Das Schicksal hat dir geboten, dies zu tun.
Ja und nein. Es ist sehr kompliziert.
Ich möchte betonen, das, was du, Adriana, gemacht hast mit Lukas, war meiner Meinung nach nicht böse. Aber der Effekt auf dich, den zumindest ich beobachtet habe, der war zumindest den Gesetzmäßigkeiten, die wir uns aufgelegt haben, böse. Oder sagen wir nicht böse, böse ist ein sehr schwammiger Ausdruck, aber sagen wir, er war nicht ethisch.
Ich bin mir dieser Sichtweise bewusst und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Es musste getan werden.
Das werden wir dann entsprechend sehen, wenn der Sheriff sich erholt hat, wenn ich mich erholt habe, wenn wir die Camarilla so wieder entsprechend aufgestellt haben, dass ein Urteil gefällt werden kann, und ich hoffe, dass das möglichst bald der Fall sein wird.
Also man muss Adriana zugute halten, dass sie das im Dienste der Camarilla getan hat.
Was?
Was?
Na, diesen Anarchen zu vernichten.
Es geht doch nicht darum, dass der Anarch vernichtet wurde. Es geht darum, dass wir ihn zuerst noch hätten befragen müssen, was der alles wusste. Da wäre er am Ende vernichtet worden.
So ist es. Es stand ihr nicht zu, ein Urteil zu fällen. Auch nicht im Universum, sondern der Führung der Camarilla.
Es geht nicht um Urteilen, Jeremiah. Du verstehst das nicht.
Du hast ihn gerichtet, verdammt. Und nun wird die Camarilla entsprechend über dich urteilen.
Ich habe bereits gesagt, dass ich mir dessen bewusst bin. Müssen wir das jetzt immer weiter diskutieren?
Ich denke, wir lassen das heute. Jeremiah, vielleicht könntest du ja...
Ich finde es sehr, sehr lustig, dass der Clan der Richter vorwirft, dass etwas gerichtet wurde. Das finde ich sehr lustig.
Ja, okay. Ich denke aber, was jetzt Priorität hat, Jeremiah, du bist doch recht gut im Aufreißen von jungen, hübschen irgendwas. Könntest du dann nicht irgendwen aufreihen, herbringen, damit der Sheriff wieder ein bisschen aufgepäppelt wird?
Ah, selbstverständlich.
Auch wenn Adriana niemand offenbart hat, wo das Schwert ist oder wer es hat, sie glauben ihr. Sie glauben ihr so weit, dass die Gefahr des Seelenfressers, das Schwert Draculas, zumindest für Hamburg keine Gefahr darstellt. Welchen Richtspruch Adriana über sich ergehen lassen musste, bleibt ebenso ein Geheimnis. Die Blutsverwandten Hamburgs erfahren, dass die Anarchen das Elysium angegriffen haben und die dafür Verantwortlichen, nun ja, gerichtet wurden. Die Maskerade wurde soweit gerettet, als dass der Sheriff und einige andere sozial starke Blutsverwandten die ganze Geschichte so verkauft haben, als sei es einer der neuen Filme von Greg Slack, dem etwas fragwürdigeren Produzenten aus Hamburg. Wie weit die Maskerade darunter gelitten hat, wird sich gewiss auch in den nächsten Nächten, Wochen, Monate oder Jahre zeigen. Das nächtliche Leben der Blutsverwandten geht weiter. Neue Gefahren brauen sich gewiss schon bald wieder zusammen. Was werden die Geißel und die anderen Blutsverwandten erleben? Die Zeit wird es zeigen. Erfreue dich auf die nächste Serie der Hamburger Chronik, Abrechnung.